Diagnostische Abklärung monoklonaler Gammopathien ist mein Thema. Auch das Verhältnis klonale zu polyklonalen Zellen bestimmen. Und das ist ein wichtiger prognostischer Parameter zum Zeitpunkt der Diagnose. Und was jetzt bei Multiple Myelom der Fall ist, diese Patienten haben alle Myelom-Defining Events, aber das ist neu. Das ist eine Gruppe, die früher zu den Smoldering Myelomen gezählt wurde, die heute hierher zum Multiple Myelom sozusagen migriert sind, nämlich Personen mit einer klonalen Plasmazellkomponente von 60% oder mehr, mit einer freien Leichtkettenratio von 100 oder mehr und zwei oder mehr fokalen Läsionen. Die werden heute auch als aktives Myelom oder Slim Grab positives Myelom betrachtet. Und in Myelome gibt es jetzt eine neue Klassifikation, die sogenannte 20-20-Klassifikation. Also mehr als 2 Gramm Paraprotein, die freie Leichtkettenratio größer als 20, mehr als 20% Plasmazellen. Und wenn Sie alle diese drei Faktoren bei einem Patienten finden, ist das Risiko, in ein aktives Myelom zu transformieren, nach 2 Jahren etwa 43%. Sie können die Prädiktion noch etwas verfeinern, indem Sie noch zytogenetische und andere Daten hinzufügen, dann kommen Sie im besten Fall auf eine Prädiktion von 80%. Ganzkörper-MR ist fantastisch, wenn es auch um diffuse Infiltrationen geht. Osteolysen können Sie sehr gut nachweisen. Also eigentlich die sensitivste Methode. Sie können hier die Infiltrationsmuster unterscheiden. Hier haben Sie fokales Muster, hier eine diffuse Infiltration und hier haben Sie eine Salz- und Pfeffer-Infiltration. Und der PCD, das lieben halt viele Menschen, ist ja wunderbar, weil sie neben der Lokalisation der Herde auch einen Aktivitätshinweis bekommen. Damit komme ich zum Schluss und eigentlich schon zum Ausblick. Was bringt uns die Zukunft bezüglich monoklonaler Gammopathien? Es gibt einen neuen Test, der eine ungenaue, hohe Präzision aufweist, mit dem wir ganz kleine Paraproteine nachweisen können.
In 20, 25 Minuten hier einen kurzen Überblick zu geben über die moderne Induktionsbehandlung und möchte mich ein bisschen auf die neuen Daten auch konzentrieren. Sieht hier Patienten, die jetzt fit sind, prinzipiell für eine Hochdosistherapie mit autologer Transplantation in der oberen Zeile. Induktionstherapie, das ist dann so abgesteppt ein bisschen dargestellt. Induktionstherapie, dann Konsolidierung, unter der man auch versteht, eben diese Hochdosistherapie mit autologer Transplantation. Weil nicht nur die MRD-Negativität spielt eine Rolle für die Prognose des Patienten, sondern auch die zytogenetischen Faktoren, also die Aggressivität der Erkrankung. Also das sind die Hochrisikopatienten, die können zwar sehr tiefe Remissionen erreichen, relapsieren typischerweise aber doch eher schneller aufgrund der aggressiven Erkrankung. Auch die autologe Transplantation, Hochdosistherapie mit autologer Transplantation ist ein wichtiger Faktor, um die Hochrisikopatienten hier dauerhaft, hier geht es darum, diese Einzelzellen an einem Wiederwachstum zu hindern. Und da ist es so, dass man eine Therapie niedriger Intensität doch dauerhaft oder für einen längeren Zeitraum einsetzt. Und das ist heute typischerweise eine Lenalidomid-Erhaltungstherapie, sowohl bei Patienten nach autologer Transplantation, wie auch, denke ich, bei älteren Patienten, wenn man etwa eine Daralentex oder Lentex Induktionstherapie nach einem gewissen Zeitraum deeskaliert und das Dex aus dem Therapieprotokoll nimmt, dann führt das auch in so eine Erhaltungsphase über. Relapsfrei zu halten, unabhängig von der MRD-Negativität oder anders gesagt, die MRD-Negativität sagt uns nicht alles.
Ich möchte Ihnen mehr chronologisch ein bisschen zeigen, wo wir begonnen haben in der Rezidivtherapie und wo wir uns jetzt hinentwickeln, jetzt wo sich auch die Induktionstherapie, Niklas Zeuer hat es erzählt, immer weiterentwickelt und immer weiter spinnt. Das war die erste große Studie, die Endeavor-Studie, die im direkten Vergleich mit der Leitsubstanz, mit dem Bortezomib, einen ganz deutlichen Vorteil mit einer Verdoppelung der progressionsfreien Zeit im Rezidiv gezeigt hat. Die Schmerzen bleiben gut kontrolliert. Natürlich müssen Sie auf Nebenwirkungen wie Neuropathie achten, aber letztlich während so einer Gesamtbehandlung nimmt die generelle Fitness und die Lebensqualität der Patienten eher zu. Und das wollen wir. Monoklonale Antikörper fehlen eigentlich heutzutage in der Rezidivtherapie. Spätestens im zweiten Rezidiv sollten die eigentlich in keinem ordentlichen Haushalt fehlen. Hier sind aufgereiht alle die Therapien, meistens Triple-Therapien, die Sie jetzt kennen. Und jetzt haben wir medizinischen Fortschritt. Jetzt ändert sich die Induktionstherapie. Jetzt haben Sie hier alles, was ich Ihnen bis jetzt erzählt habe. Die wirklich wirksamen Schemen hier sind alle auf Basis von Lenalidomid, Dexamethason gebaut. Nächste Generation nach Lenalidomid, Sie geben ein Pomalidomid. Und jetzt haben Sie hier die nächste Generation an Studien, die Ihnen genau hier fokussieren auf diese Gruppe von problematischen Patienten, die Lenalidomid refraktär sind. Sie sehen zum Beispiel hier, wenn Sie das hier ansehen, dass unter einer Therapie mit Carfilzomib der Patient seinen grünen Tumorklon vielleicht verlieren mag und dafür auf einmal in orange gezeichnet ein anderer Klon hier die Oberhand gewinnt und hier das Rennen bestimmt und zum Schluss hier absolutes Geschehen dominiert und eine Rezidivsituation, die dann kaum mehr beherrschbar ist. Und die ganze Onkologie arbeitet mit Immuntherapie. Eigentlich wollen wir auch dahin. Und das sind die neuen Substanzen, die ich Ihnen zum Schluss ganz kurz vorstellen möchte. Was können wir verwenden, wenn der Antikörper nicht funktioniert? Sie hängen an den Antikörper ein Toxin drauf. Wir verwenden es zum Beispiel bei der Hodgkin-Erkrankung, das Brentuximab, sehr erfolgreich. Antikörper gegen CD30, Chemoteil hinten drauf. Genau dasselbe machen wir hier. Ein Antikörper, diesfalls gegen das BCMA, also endlich ein neuer Oberflächenrezeptor, gegen den der Antikörper ist. Die Zelle schleust den Antikörper mitsamt der Chemotherapie ins Innere ein und wird von innen sozusagen angegriffen und vergiftet. Der Patient bekommt hier bei dynamisch ansteigender Tumorlast 3 Infusionen von dieser Therapie, geht sehr rasch in eine stabile partielle Remission, muss aber dann hier aufhören wegen kornealer Toxizität und es tritt tatsächlich so eine superficielle Keratitis auf, wie sie beschrieben ist, tatsächlich mit einer relevanten Visuseinschränkung, sodass uns gar nichts übrig blieb, jetzt die Therapie zu unterbrechen. Die gute Nachricht ist, viele dieser Therapien halten auch nach Absetzen relativ lange. Die aktuelle Phase 2-Studie, die auch sehr bald zu einer Zulassung führen wird. Das Problem ist so ähnlich wie beim diffus großzelligen Lymphom, dass Sie hier auch in der Screening-Phase, bis das Produkt hergestellt ist, leider Patienten verlieren, weil die Patienten aggressive Erkrankungen haben und sie müssen erstmal einen Weg finden, das zu stabilisieren. Targeted Therapy für das Myelom. Ja, wir können uns zum Beispiel das Venetoclax ausborgen, weil einfach manche Myelomerkrankungen über diese Maschinerie des BCL2 geht, vor allem die mit der Translokation L14. Wenn Sie das hier dazugeben in grün zu einem Velcade-Dexamethason, gibt es deutlich höheres Ansprechen. Wenn Sie das aber gezielt nur bei diesen Patienten einsetzen, dann scheint das Nutzen-Risiko-Verhältnis ausgeglichen zu sein.
Die Forschungsziele waren, einen möglichen Zusammenhang zwischen Anämie, M-Protein-Beta-Crosslaps und dem Risiko einer Transformation zu zeigen, wie sich das ISS-Stadium und die Zytogenetik auf das Gesamtüberleben ausgewirkt haben, ein Vergleich zwischen autologer Stammzelltransplantation und konventioneller Therapie, ob eine Erhaltungstherapie nach einer Stammzelltransplantation einen Benefit für die Patienten bringt. Ein weiteres Ziel war, die Aktivität von Daratumumab bei stark vorbehandelten Patienten zu zeigen. Und zuletzt, wie viele Lebensjahre durch die Erkrankung verloren gegangen sind. Wie man schon sieht, die Werte von M-Protein und Beta-Crosslaps haben sich ungefähr verdoppelt zwischen Date of Diagnosis und Date of Transformation. Und die Zunahme von M-Protein und Beta-Crosslaps waren signifikant mit einer Transformation assoziiert. Ein Hämoglobinabfall war hingegen nicht signifikant. Die mediane Time to Progression betrug für die MGAS-Patienten 28,8 Monate. Die Progressionsrate war 1,19% und die Overall Survival 11,75 Jahre. Und die durchschnittlich verlorenen Lebensjahre waren ungefähr 3,4 Jahre. Eine Zunahme des M-Proteins und des Beta-Crosslaps und ein Hämoglobinabfall waren signifikant, also alle drei Parameter waren signifikant mit der Progression assoziiert. Die Time to Progression betrug 16 Monate, die Progressionsrate 7,19% und das Overall Survival 9,34 Jahre. Und die durchschnittlich verlorenen Lebensjahre waren ungefähr so viel wie für die MGAS-Patienten, ein bisschen mehr, 3,71 Jahre. Sieht man den Zusammenhang zwischen Zytogenetik und Gesamtüberleben? High Risk ist blau und Standard Risk mit grün dargestellt worden. Diese Folie ist die Antwort auf die Frage, ob Patienten von einer Erhaltungstherapie nach einer Stammzelltransplantation profitieren. 127 Patienten haben eine Stammzelltransplantation erhalten und im Anschluss eine Erhaltungstherapie. 60 Patienten haben nur eine Stammzelltransplantation ohne eine Erhaltungstherapie erhalten. Und in beiden Abbildungen sieht man grün dargestellt die Patienten mit Erhaltungstherapie und blau dargestellt die Patienten, die keine Erhaltungstherapie nach der Stammzelltransplantation bekommen haben. Und man sieht sehr schön, dass die Patienten von einer Erhaltungstherapie profitieren. In diesen zwei Abbildungen sieht man einen Vergleich zwischen Kombinationstherapie und Monotherapie und man sieht sehr schön, also die Kombinationstherapie wurde blau dargestellt, die Monotherapie grün und man sieht sehr schön, dass sowohl Progression-Free Survival und Overall Survival bei Patienten, welche eine Kombinationstherapie erhalten haben, viel besser ausgefallen ist. Und zusammenfassend kann man sagen, es sind drei Parameter zur Transformationsrisikobestimmung herangezogen worden. M-Protein, Beta-Crosslaps und Hämoglobin waren für die Smoldering Myelom-Patienten alle signifikant. Für die MGAS-Patienten waren nur M-Protein und Beta-Crosslaps signifikant. Es sind mehrere Studien, zum Beispiel eine Mayo-Klinik-Studie mit 241 Myelom- und MGAS-Patienten, das zeigte, dass Beta-Crosslaps signifikant mit der Progression assoziiert waren. Eine andere Mayo-Klinik-Studie mit 190 Smoldering Myelom-Patienten zeigte, dass fallende Hämoglobinwerte und steigende M-Proteinwerte ebenfalls mit der Transformation assoziiert waren. In unserer Studie führte eine autologe Stammzelltransplantation zu einem verlängerten Progression-Free Survival und auch zu einem verlängerten Overall Survival. Eine Maintenance-Therapie nach einer autologen Stammzelltransplantation führte ebenfalls zu einem verlängerten Gesamtüberleben und auch zu einem verlängerten Progression-Free Survival. Und zuletzt Daratumumab, unsere Analyse und auch eine Mayo-Klinik-Studie mit 126 Patienten hat gezeigt, dass Daratumumab sehr effektiv bei stark verbehandelten Patienten ist.